ARD. Hi everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und ein herzliches Willkommen auch von mir. Wir sind wieder zurück in unserem Heimstudio und Jennifer, es ist schon wieder so eine Folge, wo wir davor stehen und denken, was ist nicht nur seit der vergangenen Folge passiert, sondern allein in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, von dem Datenleck in der Signal-Chat-Gruppe zum Angriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen bis hin zu den neuen Tarifen bzw. Zöllen, die angedroht sind für diese Woche auf 25% auf Autos, bis hin zum Besuch von Vizepräsident J.D. Vance mit seiner Frau in Grönland und die Tatsache, dass Trump jetzt sehr, sehr verärgert ist mit Wladimir Putin, dass der nicht so springt, wie er sich das vorstellt. Also
nicht nur das, aber auch letzte Woche, wir haben gesehen, Geschichte über die Festnahme von internationalen Studenten und Rücknahme von Studentenvisum. Die Proteste und wachsende Widerstand gegen Trump, das wir auch letztes Mal diskutiert haben und dieses Mal wieder. Und eine Diskussion über eine dritte Amtszeit. Also
es schwirrt einem der Kopf, aber genau dafür ist ja dieser Podcast auch da, das so ein bisschen zu versuchen, das einzuordnen und mal aus unserer Perspektive zu beleuchten. Wir werden auch nicht alles aufgreifen können, das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen, aber wir wollen einige Punkte auf jeden Fall aufgreifen und zu dem Wichtigsten gehört sicherlich dieses Signalgate-Datenleck. Stichwort Emojis, wenn du quasi unserer heutigen Folge ein Emoji verpassen wollen würdest, was wäre das?
Wahrscheinlich eine Dumpster Fire Emoji, das gibt's nicht. Eine Mülltonne, eine brennende Mülltonne, das benutzen wir in Englisch, Dumpster Fire, wenn wir wollen sagen, dass irgendwas ist sowas von schiefgelaufen, dass es kann nicht schlimmer sein. Also
die Hütte brennt, würde man vielleicht im Deutschen sagen. Ich glaube, mein Emoji zu all dem, was gerade passiert ist, wäre entweder das mit den weit aufgerissenen Augen oder das, wo der Kopf explodiert.
Die sind auch gut. Also
Stichwort Emojis. Ihr habt alle diese Geschichte mitbekommen in der vergangenen Woche. Ein Chat zwischen nicht nur hochrangigen, sondern den allerhöchsten Vertretern dieser Regierung, was Sicherheitspolitik und Militär betrifft. Es fehlte eigentlich nur noch Donald Trump höchstpersönlich. Aber ansonsten J.D. Vance, der Vizepräsident, war in dieser Chatgruppe. Der Verteidigungsminister Pete Hegseth, der Sicherheitsberater, die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard. Also wirklich und. Und sie haben sich über, auch das nochmal kurz zusammengefasst, sie haben sich ausgetauscht über einen bevorstehenden Angriff auf Houthi-Rebellenstellungen im Jemen. Ein Angriff, um die Seewege im Roten Meer auch besser oder frei zu halten gegen die Angriffe der Houthis. Und allein die Tatsache, dass es quasi niemandem aufgefallen ist, dass der Chefredakteur des Atlantic Magazines Jeffrey Goldberg da mit drin war, das ist schon schräg. Aber auch, dass keiner sich erklären kann oder erklären will, wie er reingekommen ist. Ist ja.
Genauso. Aber dass es auf Signal war. Also ja. Diese Leute haben, wie du sagtest, Vance, Hegseth, Marco Rubio, der Außenminister, diese Leute haben nicht nur auf ihre Geräte, aber auch bei dem Zuhause, also Ort, wo die eine Diskussion in Sicherheit haben kann. Das muss sein, also für ihr Beruf. Klar. Und das ist immer, also mindestens früher in der Vergangenheit so passiert. Aber es scheint, also auf Signal, ne? Okay, das ist ein bisschen sicherer als WhatsApp zum Beispiel, aber nur ein Schritt.
Ja, es ist vor allen Dingen eine allgemein weltweit zugängliche, von jedem zu benutzende, downloadbare Chat-App.
Genau. Und dass die würden solche highly classified, also geheime Informationen diskutieren, kurz vor einer Attacke wie diese. Obwohl, das ist es, ne? Es ist rausgekommen, als es rausgekommen ist. Ne? So Goldberg, der Editor-in-Chief von The Atlantic, hat die Artikel veröffentlicht letzten Montag und hat dann erklärt, wie er plötzlich in diese Gruppe war. Er hat es selber nicht geglaubt, ja. Weil, ne, so normalerweise.
Das kann doch nicht sein.
Als Journalist solche Informationen zu kriegen, muss man, ne, mit 1000 Leute reden, muss man, also vielleicht Monate, Jahre lang.
Bohren und.
Genau. Und er war einfach so rein in der Gruppe. Also genommen und hat selber gesagt, das ist ein Witz, ne? So die Leute versuchen mich zu verarschen oder also hat es selber nicht geglaubt, bis die haben geschrieben, 2 Stunden bevor der Attacke, dass in 2 Stunden wird das passieren und dann ist das passiert und dann hat er gemerkt, Okay, das war kein Witz, dass ich bin tatsächlich in hier mit die ganze Leute und ist dann rausgegangen nachher, nach er gemerkt hat, dass es wirklich der Wahrheit ist, für verschiedene Gründen, aber hat einen Artikel darüber geschrieben und erzählt, was ist passiert in diese Chat. Und wie hat Trump reagiert, wenn gefragt von Journalisten am nächsten Tag? Also er hat gesagt, dass es gab keine Geheiminfo in diese Gruppe. Das hat Hegseth auch gesagt, wenn gefragt. Und deswegen, dann zwei Tage später, hat Goldberg gesagt, okay, na dann, ich wollte nicht so viel teilen, weil das ist wirklich Geheiminformation. Aber zu zeigen, dass doch, das ist Geheiminformation, er hat dann ein paar mehr von diesen Texten veröffentlicht.
Ja, ne? Genau. Und das zu lesen war einfach faszinierend, also wie die sich da ausgetauscht haben. Und wie gesagt, dieses nach dem erfolgreichen Angriff, das mit diesen Emojis zu kommentieren, als würde man sich für eine Party verabreden. Und ich meine, wenn man bedenkt, da sind eben Menschen auch ums Leben gekommen. Mhm. Und es ist eine wirklich nicht nur auch eine peinliche Affäre, dass das bekannt geworden ist, sondern vor allen Dingen auch, wie Jeffrey Goldberg auch geschrieben hat, potenziell hätte das ja auch amerikanische Piloten gefährden können und dass die gewarnt hätten sein können, wenn das anders gelaufen wäre eventuell. Das ist dann so runtergespielt worden. Und ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist einfach Inkompetenz oder
Amateure. Also die sind die meisten Leute mit nicht so viel Erfahrung bis jetzt in der Department of Defense, in der Sicherheitsministerium insofern, aber das ist wirklich so casual, so wie ein Alltag, man macht eine WhatsApp-Gruppe und schreibt, so koordinieren die Fußballspiel-Elterngruppe, wer fährt oder sowas. Mhm. Also das ist Geheiminformation über einen Militäreinsatz und das dann so casually zu diskutieren ist wirklich, also was sagt das auch so unsere Allies und andere Länder, mit wem wir Informationen teilen? Also ich gehe davon aus, dass sie würden da jetzt zweimal überlegen, ob wirklich diese Geheiminformation zu teilen mit der USA ist sicher und ob die wollen das tatsächlich machen.
Und tatsächlich ist es auch so, dass dieser Punkt, dass Donald Trump in erster Linie Leute positioniert in wichtigen Stellen, die loyal ihm gegenüber sind, sich eventuell auch rächt, dass vielleicht dann da die Kompetenz ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ohne da jetzt den Beteiligten zu nahe treten zu wollen, aber es ist natürlich verständlich aus deren Sicht, dass sie danach versuchen, das runterzuspielen, es war überhaupt nicht so wichtig und wir haben uns da nur so ein bisschen ausgetauscht, da sind keine Top-Secret-Informationen ausgetauscht worden. Man muss sagen, letztlich ist es eine Definitionssache natürlich, auch im Pentagon, im Verteidigungsministerium, was Top-Secret, was Classified-Informationen sind. Da gibt es ja keine Informationen, die per se das sind, sondern es ist eine Definitionssache. Und jeder kann sagen, okay, für mich waren das keine geheimen Informationen, aber eben diese detaillierten Zeitfenster, die da angegeben wurden, welche Waffengattungen, welche Flugzeuge da, welche Cruise-Missiles da losgeschickt wurden und so weiter. Ich verstehe gar nicht, wie man da auf den Gedanken kommen könnte, dass es nicht geheime Sachen und geheime Informationen sind. Und man müsste sich halt nur vorstellen, es wäre andersrum gelaufen. Es wäre unter einer demokratischen Präsidentschaft, sagen wir von Joe Biden oder von Kamala Harris, hätte sie die Wahl gewonnen.
But her emails.
Genau, wir erinnern uns, 2016 war das der Wahlkampfschlager für die Republikaner, weil Hillary Clinton einen Server in ihrem Privathaus hatte, wo eben auch Regierungsdokumente drüber liefen. Und das ist bis heute, ne? But her emails, wie du sagst. Ja, aber wie kann man nur so gedankenlos mit Staatsgeheimnissen umgehen sozusagen? Und das wird jetzt so runtergespielt. Ach, da war doch überhaupt nichts dran. Die Republikaner hätten einen riesigen Aufstand gemacht, wenn das umgekehrt gewesen wäre.
Das ist Whataboutism als auf der höchsten Niveau. Und sogar mein Vater, der hat schon mehrmals sich aufgeregt über Hillary Clintons E-Mails und Benghazi. Also hat gesagt, naja, jeder kann Fehler machen. Die haben irgendwas davon gelernt und jetzt geht's weiter. Und also es gab verschiedene Reaktionen, also ziemlich ähnlich wie mein Vater's, aber ich glaube, die Republikaner im Kongress waren auch ziemlich aufgeregt. Ich weiß, dass der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, hat sogar gesagt, dass Trump soll own it. Er soll also nicht sagen, ich glaube in meine Leute, nichts ist passiert, es gab kein geheimen Info, aber sagen, hey, das war ein Fehler, so jemand wird seinen Job verlieren und ja, und dann geht's weiter und dann move on, wie er sagte. Aber es ist nur, also man kann move on jetzt, weil vielleicht das war nur Jeffrey Goldberg, der war reingeholt in der Chat. Aber was würde passieren, wenn das Also jemand, ein anderer Journalist, der hat alles veröffentlicht zum Beispiel. Also Rothberg hat nur, also er hat respektiert, dass manche Sachen sollen nicht wegen nationaler Sicherheit veröffentlicht sein. Aber es gibt andere Leute, die könnten da rein in diese Chat und irgendwas wirklich böse damit machen. Also da.
Ja, Donald Trump jedenfalls hat gesagt, naja, Mike Waltz, der da anscheinend der Einladende war und Goldberg da reingeholt hat, der Sicherheitsberater, der sei ein guter Mann, er macht seinen Job, er hat seinen Fehler gelernt sozusagen, er hat die Verantwortung übernommen und Mund abwischen, weitermachen. Es ist letztlich schon aber erstaunlich, dass das nicht zu personellen Konsequenzen jetzt irgendwie geführt hat. Denn normalerweise wäre das, glaube ich, ein absoluter Fall für, sorry, da kannst du nicht weitermachen auf der Basis.
Köpfen würden rollen, wie wir sagen, heads would roll. Aber also vielleicht ist es wegen Trump. Er hat selber so Karton von Geheimdokumente in seine Toilette in Mar-a-Lago, wie wir wissen. Das war ein von seinen also juristischen Problemen in dieser Wahlkampfzeit. Also, aber es ist nicht nur das. Es gibt jetzt Berichte, dass zum Beispiel Hegseth bringt seine Bruder oder seine Frau zu sehr Termine mit Leuten, die, wo sehr sensible Informationen diskutiert wird. Und das ist auch irgendwas, wo vielleicht Leute mit mehr Erfahrung würden sowas gar nicht machen.
Da sind wir wieder bei diesem Punkt, ne? Loyalität versus Competence. Also, ne, was ist ihm wichtiger? Und anscheinend ist Trump zunächst erstmal die Loyalität wichtig und das sind alles andere sind dann Kollateralschäden. Aber ich finde trotzdem, so offensichtlich es auch ist, aber dieser doppelmoralische Standard eben, ne, die Demokraten alles furchtbar. Und ich meine, es ist nicht überraschend, wenn man so will, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen krass, dieses Beispiel, wie sehr da eben mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um sowas geht.
Aber diese Texte haben auch Leser angeboten, auch eine Möglichkeit vielleicht zu sehen, wie solche Militäreinsätze würden geplant oder diskutiert in einer Art, dass also normalerweise würden wir gar nicht sehen. Aber auch ein kleiner Blick rein in der Beziehung zwischen manche von diesen Leuten, als zum Beispiel, also J.D. Vance hat gesagt, also ich weiß nicht, ob der Präsident wirklich versteht, was das bedeutet. Ne? Also insofern
fiel ihm so ein bisschen in den Rücken.
Ja, er ist vielleicht deswegen dann den nächsten Tag nach Grönland geflogen, wer weiß. Aber es zeigt ein bisschen, also was meinte, ist es oft so, dass Vance glaubt, dass er versteht besser als der Präsident oder dass er also Gedanken macht, um wie viel der Präsident irgendwas wirklich versteht, wenn er irgendwas sagt oder tut. Also dann kam dazu eine Antwort von Stephen Miller. Er war immer ein so enger Berater von Trump und er hat gesagt, nee, der Präsident versteht das und sagt ganz klar, dass wir machen diese Attacke. Insofern, dann hört auf, der Text der Diskussion hat aufgehört mit sollen wir oder sollen wir nicht. Und es sah aus wie Miller war ein bisschen ne, so der Bestimmer und der Stimme auch für Trump. Insofern, es gibt einen interessanten Blick rein in die Beziehung zwischen die ganze Gruppe und wer spielt welche Rolle, wer hat mehr Macht in dieser Gruppe auch.
Es zeigt auch so ein bisschen Einblick, wie letztlich dann doch, es sind ja auch nur Menschen, ja, banal solche Interaktionen dann auch ablaufen. Man denkt immer so, ja, da ist so ein großes Protokoll und so ein Apparat, der das irgendwie koordiniert und dann ist es letztlich so ein Austausch, ne? Sollen wir nicht? Du, ja, bin ich dafür? Ach komm, let's go, let's do it, ja, wenn du glaubst. Ich erinnere mich daran nochmal, wir beide haben ja mal Ben Rhodes interviewt, den ehemaligen Sicherheitsberater von Präsident Barack Obama. Der schrieb in seiner Biografie, am ersten Tag im Weißen Haus, er kam da an und drehte sich um und guckte sich um und sagte mir, wo sind jetzt hier die Banden, die Leute, die einem helfen und sagen, was passiert? Und er sagte, ich sitze alleine in meinem Büro, ich entscheide das, ich mache das hier. Ne? Es ist also wirklich, es wird da letztlich dann auch nur mit Wasser gekocht und keiner gibt einem vor, wie man etwas machen sollte. Also das ist viel, ich sag mal, sagenumwobener vielleicht oder mystischer wirkt es von außen, als es dann in Wirklichkeit ist. Und das war so ein Einblick in so einen relativ banalen Austausch, bei dem es aber, nochmal zur Erinnerung, eben nicht um, wie du sagst, die Verabredung zum Kick am Abend oder zur Kneipentour, sondern eben um einen Angriff auf Rebellen, Houthi-Rebellen im Jemen mit eben tödlichen Konsequenzen und eine ernste Angelegenheit. Ja, aber auch interessant fand ich den Einblick, den dieser Chatverlauf gewährt hat in die Haltung von speziell Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth mit Blick auf Europa. Das war jetzt auch nicht so überraschend in dem Sinne. Wir haben ja nach J.D. Vances Auftritt bei der Sicherheitskonferenz in München ja auch schon gesehen, dass da so eine gewisse Antipathie oder Antihaltung gegenüber Europa besteht. Aber das dann so nochmal schwarz auf weiß zu lesen, ist schon krass auch gewesen. Also zusammengefasst geht es ja eben darum, dass die Houthi-Rebellen anzugreifen, die Seewege im Roten Meer frei zu halten, ja eher den Europäern zugutekommt, weil nicht so viel Warenverkehr und Warensendungen und Schiffe der Amerikaner durch den Suezkanal fließen. Und dass dann eben J.D. Vance sagt, ja, jetzt hier wieder den Europäern aus der Patsche zu helfen, geht mir komplett gegen den Strich.
Ja, Pete Hegseth hat dann geantwortet, ja, ich sehe das genauso, die sind pathetic. Was heißt pathetic?
Ja, gibt es im Deutschen so nicht, also erbärmlich, oder?
Erbärmlich.
Das ist wirklich.
Alles ein großer Buchstabe, also dieses Mal ohne Emoji. Aber, aber trotzdem, also wie du sagtest, obwohl das nicht komplett überraschend ist, es ist trotzdem, ich war sehr überrascht, das zu sehen, einfach so geschrieben. Und wie besonders Vance gefühlt hat, eine besondere Animosität Richtung Europa. Und also für mich, dieser Text hat das, na so, ich hatte die Idee, aber das hat das konkretisiert.
Na gut, Trump hat ja selber gesagt kürzlich, dass die EU ja nur gegründet worden sei, um Amerika über den Tisch zu ziehen. Er hat es ein bisschen deftiger ausgedrückt. Aber bei dieser Haltung, glaube ich, ist auch nicht überraschend wiederum, dass sämtliche Dinge gegenüber Europa eben so laufen, wie sie laufen. Von Verteidigung bis eben Wirtschaftskriegen fast schon mit großen Zöllen, die da drohen. Das ist halt dieses Gefühl, jahrzehntelang irgendwie betrogen worden zu sein. Und es lässt vollkommen außer Acht, dass natürlich die USA diese Weltordnung, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg ja mit aufgebaut haben, ja, dass sie davon auch profitiert haben und dass sie das auch so vorgegeben haben. Und bei allem Verständnis natürlich auch, dass Europa sich schon da in dem Windschatten der USA auch ausgeruht hat in vielerlei Hinsicht und wir jetzt da viel Nachholbedarf haben. Das finde ich schon verständlich, diesen Vorwurf auch gegenüber auch den europäischen Partnern. Und zu sagen, jetzt ihr müsst da mehr tun, das ist schon, und das passiert ja jetzt auch, den kann ich nachvollziehen. Aber diese fast kaum Unterscheidung zwischen Freund und Feind, sondern das sind alles mehr oder weniger Gegner.
Aber für Trump ist es gefühlt, also die ganze Welt ist gegen der USA. Und ein Deal ist nur ein guter Deal, wenn der USA profitiert und die anderen sind Verlierer. Also in diesem Sinne, also eigentlich die Idee von einem Good Deal ist, wenn beide Seiten profitieren. Ne? Beide Seiten können weglaufen und sagen, ich habe was auch davon. Aber irgendwie, wenn es scheint, wie ein anderer profitiert auch, oder die andere Seite, dann Trump fühlt sich, wie die USA ist, wie sagt man, über den Tisch genommen?
Über den Tisch gezogen, ja.
Okay. Also, das, der Rest der Welt ist taking advantage of the USA. Und wie du sagtest, also diese Beziehung hat auch bestimmte Benefits für Amerikaner auch, nicht nur für Europa. Insofern, diese ganze Freundschaft, Partnerschaft, also Kanada, man sieht, was da passiert jetzt mit.
Ja, die unmittelbaren Nachbarn, ja.
Also das alles im Eimer zu schmeißen, wegzuschmeißen, das verstehe ich nicht, weil eine Allianz ist immer eine gute Sache. Warum muss man das? Also man kann auch mindestens mit, besonders mit Freunden, reden und vielleicht eine andere, also einen Weg finden, wo beide Seiten sehen, okay, also ich weiß es, wir haben schon über mehr Geld für NATO gesprochen seit so Obama-Zeiten, aber trotzdem, man kann ein bisschen mehr Druck machen, ohne einfach die Allianz wegzuschmeißen.
Andererseits, es wurde ja mal ein bisschen Druck gemacht von Obama auch und auch von Biden und es ist nie was passiert. Es ist immer nur bei Worten geblieben. Jetzt kommt einer mal mit etwas Brachialen oder
Tough Love nennen wir das.
Genau. Also. Und wir sehen in Europa, was sich da gerade alles bewegt. Klar, vor dem Hintergrund dieses Krieges und Putins Angriff auf die Ukraine. Aber erst jetzt passiert sowas in die Richtung. Aber es ist halt trotzdem sehr kleingeistig in gewisser Weise und halt sehr kurzfristig. Also es lässt halt die Auswirkungen, die langfristigen und auch die langfristigen Ziele vielleicht außer Acht, sondern es ist so dieser kurzfristige, was kommt jetzt unterm Strich raus. Und mit genau dieser Einstellung geht die US-Regierung auch mit den Zöllen, den neuen Strafzöllen, den angedrohten, ins Rennen, wenn man so will. Jetzt 25% auf Autos weltweit, aber es trifft in erster Linie die deutsche Autoindustrie natürlich. Und am kommenden Mittwoch, den hat er zum Liberation Day schon verklärt, als der Tag, wo wir quasi Zölle, mal sehen, was da alles kommen wird, weltweit über was auch immer, alles, jetzt nicht nur gezielte Branchen und gezielte Länder, sondern irgendwie auf alles, was in die USA reinkommt, so eine Art Abschottung mit dem Gedanken, dass dadurch dann die Wirtschaft in den USA besser laufen soll. Ja,
also nochmal, Trump fühlt sich wie die USA ist being taken advantage of, dass wir haben nur 2% auf amerikanische Autos, die exportiert sind, wobei in Europa es gibt einen 10% Zoll auf die Autos, die kommen aus der EU. Also insofern, was sagst du, hat Trump ein bisschen recht oder?
Ja, stimmt. Das ist, wenn man so auf den ersten Blick drauf guckt, natürlich ein Gefälle. Ne? 2,5% Zölle für europäische Autos nach Amerika, 10 umgekehrt, das kann doch nicht ganz sein. Aber dann gleich mit 25% Ansage dagegen zu halten, ist wahrscheinlich, ja, vielleicht ist das wieder die Methode, dass dann hier vielleicht Europa sich da berappelt und reagiert irgendwie, in der Hoffnung, dass da irgendwelche Zugeständnisse gemacht werden. Weshalb ich beispielsweise auch nicht glaube, dass diese Zölle auch sofort am Mittwoch dann greifen werden. Das ist immer so ein Zuckerbrot- und Peitschesystem bei Trump. Also wir haben das ja bei Kanada und Mexiko auch gesehen. Da hieß es, die treten in Kraft. Dann am letzten Abzweig, Minute. In der letzten Minute nochmal, ah nee, doch nicht, wir haben gerade telefoniert, wir haben hier ein paar Zugeständnisse bekommen, rausgepresst, ich habe was rausgeholt, dann verschieben wir das mal um einen Monat und dann wieder. Das ist so sehr erratisch. Vielleicht ist das auch die Verhandlungstaktik, mit der er seine Deals früher gemacht hat. Ne? Hier die volle Androhung, die massive Androhung auf der einen Seite und dann bewegt sich was und dann nehmen wir es wieder zurück. Also ich würde echt wetten, dass diese Strafzölle jetzt nicht erstmal sofort kommen, sondern in irgendeiner Weise vielleicht abgeschwächt oder dann doch irgendwie gedealt. Aber der Kollateralschaden dieser Art von Handelspolitik, der zeigt sich ja auch an den Börsen, die wieder runtergegangen sind, an der Zuversicht von Verbrauchern auch in den USA. Und ungeachtet dessen, dass wirklich die meisten Ökonomen, die ich so lese und kenne, sagen, naja, ein Handelskrieg, ein Zollstreit, der kennt eigentlich nur Verlierer, weil am Ende die Preise, die erhöht, natürlich auf die Verbraucher umgelegt werden. Und auch die Autopreise in den USA beispielsweise steigen werden. Und auch eine Wirtschaft, die durch Zölle geschützt wird, die führt auch dazu, dass man sich nicht mehr im Wettbewerb stellen muss. Dann wird man vielleicht auch ein bisschen träger. Man braucht keine Innovation mehr in dem Sinne, weil man sagt, naja, die Konkurrenz ist ja eh durch Zölle außen vor gehalten und wir haben da so einen Vorteil. Also mir erschließt sich immer noch nicht dieser Sinn. Klar, auf dem Papier sagst du, ach komm, wir erhöhen das. Und dann kriegen wir mehr Geld rein, dann können wir unsere Steuerfinanzierung finanzieren. Aber das ist ja total kurzsichtig, weil die anderen, wie die EU, aber wie Kanada es auch schon gemacht hat, sich natürlich wehren. Ja. Und sagen, dann erhöhen wir halt unsererseits wiederum die Zölle.
Ja, wie du gesagt hast, jede Wirtschaftswissenschaftler, die ich kenne, ist komplett dagegen und sagt nur, dass es backfiren würde. Also die würden das Gegenteil erreichen mit diese Zölle, dass er will. Er hat sogar gesagt in der State of the Union Rede, dass wir würden vielleicht eine Periode, das schwierig sein wird, erleben. Aber wie seine Wirtschaftsberater Peter Navarro hat gesagt neulich in einem Interview, trust Trump. Also einfach ne, die mal. Augen schließen und also du musst genau die Vertrauen nicht verlieren. Er hat, aber ob das wirklich der Fall ist, dass er ne, so glaubt, dass es also diese Auswirkungen haben wird für der Wirtschaft oder nicht. Er hat neulich auf Truth Social geschrieben, und ich sage das erst auf Englisch, for decades we have been ripped off and abused by every nation in the world, both friend and foe. Now it is finally time for the good old USA to get some of that money and respect back. Also es gibt ein bisschen vielleicht einen Blick rein in seine Gedanken, dass er glaubt, wie gesagt, also dass der USA war nicht respektiert, dass alle haben profitiert und der USA nicht. Und jetzt endlich, das ist unsere Zeit, wir nehmen das zurück. Und das ist oft ne, diese Idee, dass mein Vater hat über Trump auch, dass wir sind nicht respektiert in die Welt, dass Biden ist nicht respektiert, dass alle können machen, was sie wollen. Und Trump ist ein starker Mann und alle haben Angst vor ihm und er wird diesen Respekt zurückbringen. Also
na gut, es war natürlich auch sein Angebot in der Wahl und das ist einer der Gründe, warum ihn Millionen Menschen in den USA gewählt haben. Die gesagt haben, ja, das klingt überzeugend, das finde ich richtig. Und man kann es ja, wie gesagt, bei den Zöllen, was die Autos betrifft, haben wir es ja gesehen, was Verteidigung, Sicherheitspolitik betrifft, kann man das auch schon, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Also es basiert schon auf gewissen Punkten, die man auch nachvollziehen kann. Die Frage ist, ob diese Methode Trump in dieser polternden Art mit diesem massiven Vorgehen, auch gegen, egal ob Freund oder Feind, ob das wirklich zielführend ist. Und mein Eindruck bislang ist, sowohl was die Wirtschaft, die er ja der hat ja das goldene Zeitalter wieder versprochen für die USA. Die sehe ich im Moment, ehrlich gesagt, es ist teilweise sogar von der drohenden Rezession. Alle Wirtschaftswachstumserwartungen sind wieder zurückgenommen worden. Und die Verunsicherungen bezüglich der USA als verlässlichem Partner sind extrem groß. Und, ja. und das, denke ich, kann nicht unbedingt im Sinne der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Ja,
das war auch seine erste Kampagne versprechen. Also auf der Bühne mehrmals hat er in der Campaign-Zeit, in der Vorwahlkampf, hat er gesagt, dass er würde die Preise runterbringen. Also dass in seiner Amtszeit, ne, die Inflation würde sinken, die Preise würden runterkommen, alles wird mehr bezahlbar. Aber das war wirklich der Top-Thema in dieser Wahlkampf in 2024. Und naja, mit diesen Zöllen, also würden wir wahrscheinlich das Gegenteil erleben, mit höheren Preisen von Autos. Wir sehen das jetzt schon mit Eier, das ist wegen was anderes, wegen der Bird Flu.
Vogelgrippe.
Ja. Aber trotzdem, ehrlich gesagt, das ist die einzige, wenn Trump sagte in 2015, dass er könnte Fifth Avenue langlaufen, jemanden schießen und keinen Unterstützer verlieren. Und Leute fragen, was könnte er tun? Was würden seine Unterstützer ärgern? Ich glaube, das ist die einzige, was könnten Leute richtig ärgern und vielleicht gegen ihn tun, wäre irgendwas wirtschaftlich. Das muss ihm treffen in der Portemonnaie.
Und das Erstaunliche ist ja, also Zölle sind wohl sein Lieblingswort, sagte er ja mal, und da hat er auch schon seit Jahren immer, das ist so das Ding, mit dem er quasi wie so ein Hebel Druck ausüben kann, wie so ein Mafia-Boss fast schon, ne? Ich mach das und sonst, wenn ich nichts dafür kriege, was kannst du für mich tun, dann wird's schmerzhaft für dich. Andererseits ist es erstaunlich, denn die US-Wirtschaft, die er übernommen hat, war ja auf einem guten Weg. Die Börse boomte. Gut, die boomte dann bei seiner Amtsübernahme kurz mal noch mehr, aber dieser Effekt ist schon längst wieder verpufft und auch die Arbeitslosenzahlen waren runtergegangen und die Inflation war zumindest gestoppt. Gut, die Lebensmittelpreise und so, das war noch auf einem sehr hohen Niveau, aber die Zahlen standen ja eigentlich ganz gut und hätte das ja eigentlich nur so ein bisschen weiterführen müssen. Er hatte ja auch eine sehr breite Koalition bei seinem Wahlsieg versammelt. Latinos, Schwarze, also es war jetzt ein knapper Wahlsieg letztlich, alles in allem, aber doch ein überraschend breiter, was so die Wählerbasis betrifft, aufgestellt. Und da verprellt er jetzt eine ganze Menge. Also ich verstehe diese self-inflicted wounds, also wie er sich da ins Knie schießt, nicht so richtig, denn er hatte eigentlich, wenn er das ein bisschen, ich sag mal, entspannter gefahren wäre, eigentlich alles, was für ihn lief. Aber das ist vielleicht auch einfach nicht sein Modus operandi. Das ist einfach, Trump ist Trump. Und der denkt ja, glaube ich,
man weiß
auch nicht
so sein Modus operandi, ne? Also man denkt das und dann den nächsten Tag, er macht das Gegenteil oder er sagt, doch, kann zollen. Und wir haben schon über diese Madman Theory gesprochen, ob das wirklich Teil von der Strategie ist, dass seine, also egal ob Freund oder Feind, niemand weiß ganz genau von einem Tag zu der nächste, was er denkt, was er tut, wo es hingeht. Ob das wirklich eine Strategie ist, mehr Macht zu haben, also oder ob das, wir haben schon über Zollen gesprochen, aber auch diese Beziehungen und die transatlantische Beziehung, die Beziehung zwischen den Nachbarn Kanada und Mexiko. Ich meine, Kanada ist schon, die haben die ganze Whisky aus die Laden geholt und haben Schilder überall, buy Canadian, kauf kanadische Produkte und die machen keinen Urlaub mehr in den USA. Also man fragt auch, wie das ja amerikanische Wirtschaft treffen wird. Und die sind nicht die einzige. Ich meine, andere Länder, also die suchen Alternative zu ihren Beziehungen mit der USA, ob das Technologie ist, ob das Sicherheit ist, ob das, also egal, also aber die verlieren jetzt Verträge, die verlieren echt Geld durch Tourismus. Also wir kommen gleich zu Abschiebungen, aber also viele Leute in andere Länder haben jetzt Angst, nach Amerika zu reisen, überlegen vielleicht,
ja, es sind auch schon deutsche Staatsbürger an der Grenze abgewiesen worden, wobei das auch immer mal wieder vorkommen kann. Also, ne, das ist jetzt nicht neu in dem Sinne. Aber diese Fragezeichen, kann ich einfach so in den USA wieder Urlaub machen?
Ja.
Vielleicht finden die auf meinem Handy irgendein Meme gegen Trump und dann fliege ich wieder heim.
Das ist eine Gedanken, das vorher hat niemand gemacht.
Genau.
Aber also das würde der USA kosten. Die würden dadurch Geld verlieren. Und das ist nur eine Frage von Zeit, bevor es Leute wirklich trifft. Und dann würden wir sehen, Ne? Also wie diese Taktik und diese Strategie, ob das wirklich was bringt oder ob er vielleicht deswegen also überlegt, so doch die alte Beziehung zurückzubringen. Also wer weiß.
Aber es ist schon, wie du sagst, dieses Erratische. Und das ist gerade in der Wirtschaft auch, wo ja auch teilweise geplant werden muss und ein bisschen langfristig auch investiert werden muss und so. Ja, das ist irgendwie, scheint es keine gesunde Herangehensweise zu sein. Und auch das Kalkül vielleicht, dass dann mehr in den USA produziert werden muss. Wir sehen ja, wie deutsche Autobauer ihre ganzen Werke da jetzt auch noch verstärkt hochfahren und froh sind, da in den USA produzieren zu können und dann eben nicht von den Zöllen da betroffen zu werden. Aber selbst das dauert ja, das ist ja nicht von heute auf morgen. Selbst wenn einer sagt, okay, dann verlegen wir jetzt alles in die USA, damit wir diese Zölle umgehen, da entsteht ja nicht auf der grünen Heide plötzlich morgen so ein Werk. Und insofern, das ist das, wo ich dann wiederum denke, na, vielleicht ist da vielleicht doch so eine Art Methode zu dem Wahnsinn, nennen wir es mal so, dass es in erster Linie Verhandlungshebel sind. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Aber es hat tatsächlich auch jetzt schon Auswirkungen, beispielsweise im akademischen Bereich. Da haben wir ja gesehen, dass jetzt Professoren beispielsweise sagen, okay, dann gehe ich nach Europa zum Forschen oder ich gehe nach Kanada. Die sagen, da ist mir das Klima einfach freier in gewisser Weise. Und das ist ein Thema, ein Punkt, den wir vorhin auch in der Aufzählung der vielen Sachen aufgegriffen haben. Eben beispielsweise ein Vorfall, der mich persönlich auch sehr betroffen gemacht hat, weil es eben eine türkische Doktorandin getroffen hat, die auf offener Straße am helllichten Tag verhaftet wurde. Die Vorgabe war, weil sie eben bei pro-palästinensischen Demonstrationen mitgemacht hat. Sie hat einen Artikel mitverfasst in der Uni-Zeitung gegen Israel, wenn man so will, hat die Uni aufgerufen, nicht mehr in Israel zu investieren und solche Dinge. Und das ist ihr jetzt vorgeworfen worden. Und es berührt mich deswegen, weil ich wie Sie auch in der Greater Boston Area studiert habe in den 90er Jahren. Ich war auch an der Tufts University mehrfach auf Studentenpartys. Wie Sie habe ich auch ein Fulbright-Stipendium gehabt damals. Also ich gehöre mich quasi zugehörig zu der Stipendiatenfamilie. Und es ist halt echt erschreckend, dass so richtig, also es wirkt so willkürlich und jetzt befindet sich diese Doktorandin aus der Türkei in einer Art Abschiebehaft in Louisiana plötzlich.
Und genau, und niemand weiß ganz genau, wie es läuft. Also die türkische Botschaft da in den USA versucht, legalisch zu helfen und so weiter. Aber dass das passiert, dass erstmal, ich habe die Video gesehen und ich fand es richtig gruselig und schockierend, dass sie sehr plötzlich auf die Straße, in der Öffentlichkeit war.
Ja, sie war auf dem Weg zum Fastenbrechen im Ramadan.
Genau, weil letzte Woche war immer Ramadan und die war plötzlich, ne, so diese Leute hatten nur Jeans und Hoodies an, die hatten alle Maske auf ihr Gesicht. Es war wirklich chilling, würde ich sagen. Es war, dass sie einfach so genommen ist auf die Straße, dachte ich, ist das Iran, ist es Russland oder ist es mein Heimat? Also sowas zu sehen, fand ich undenkbar, besonders weil sie nur eine Meinung geäußert hat. Also wir haben schon in diesem Podcast mehrmals gesprochen über Meinungsfreiheit und wie wichtig das ist in die USA, wie heilig das ist.
Und wie breiter es auch ist, ne? Also viel weiter gefasst als vielleicht bei uns in Deutschland.
Genau, viel mehr eigentlich. Und ich glaube, es gibt auch Sachen, wo Deutsche würden sagen, hey, ist das erlaubt? Ja, alles ist erlaubt eigentlich. Aber wenn es gibt einen Vorwurf von Terrorismus, dann plötzlich geht diese Redefreiheit-Regel nicht mehr. Also und das ist, was die Trump-Regierung jetzt benutzt. Nicht nur gegen, sie heißt Rumeysa Öztürk, aber also laut Marco Rubio, der Außenminister, mehr als 300 internationalen Studenten, die Visum haben, in den USA zu studieren. Und wie er sagt, das ist nicht ein Recht, hier zu sein, das ist ein Privileg. Wir haben ein Visum gegeben, hier zu studieren. Und wenn ihr unterstützt Organisation, zum Beispiel Hamas, das die US sieht als eine Terrororganisation, dann könnt ihr eure Privileg verlieren. Und dann ist die Frage, ne, was diese Redefreiheit, ist das nur für US-Amerikaner oder ist es für alle, die da drin sind? Also eigentlich hat der oberste Gerichtshof festgestellt, dass der erste Verfassungszusatz für Nichtstaatsbürger in den USA gilt, wenn es um straf- und zivilrechtliche Sanktionen geht. Also, aber dieser Schutz gilt nicht unbedingt für Abschiebungen. Und das ist irgendwo ein Thema, wo die Regierung hat immer Also absolut Macht, also mehr oder weniger über Einwanderung. Und das ist der Grund, warum Rumeza ist nur ein von mehreren Leuten, die sitzen jetzt in einer Abschiebungshaft und warten, bis es gibt, weiß ich nicht, eine Entscheidung, dass sie Visum tatsächlich weggenommen ist oder dass sie zurück nach Boston gehen kann und weiter studieren. Also
nun muss man natürlich sagen, klar, Hamas ist auch bei uns in Deutschland, in Europa eine Terrororganisation und da ist die Distanzierung natürlich absolut gerechtfertigt.
Aber ich gehe davon aus, hier in Deutschland ist es auch nicht illegal, einfach eine Leitartikel zu schreiben, wo man kritisiert die Universität und ihre Politik. Also das nicht.
Also, genau, es wirkt halt sehr fabriziert und weit hergeholt zu sagen, ja, Moment, das ist eine Hamas-Sympathisantin und es ist auch nicht weiter belegt, sondern es ist einfach so in den Raum gestellt und darauf basierend sie dann eben so festzunehmen, das glaube ich sollte auch, das ist meine Vermutung, aber es scheint naheliegend auch abschreckend wirkend. Ein abschreckendes Beispiel.
Auf jeden Fall und nicht nur diese Studenten, aber ganze Universitäten. Also wie man sieht, Tufts hat sich richtig, also keine große Reaktion. Sie haben sich nicht verteidigt. Also wir sehen auch, ne, so letztes Jahr haben wir eine Folge gemacht. Ich war in New York, ich habe meine Master's an Columbia University gemacht. Als ich da war, gab es große Proteste, nicht nur an Columbia University, aber in mehreren Universitäten in den USA gegen die israelische Regierung und der Krieg in Gaza. Also Columbia war ein von den Unis, war eingeladen bei dem Kongress auf eine Anhörung und Meinungsfreiheit. Und Columbia University ist irgendwie ein Ziel für Trump geworden. Er hat schon in seinem Vorwahlkampf gesprochen über, also dass er würde diese Universitäten nicht mehr unterstützen, wenn die also erlauben Antisemitismus auf der Campus und die jüdische Studenten nicht verteidigen oder nicht schützen. Also das ist nicht der Fall, aber Trump hat Columbia bedroht, hat gesagt, dass er würde 400 Millionen von Unterstützung,
ja, öffentliche Millionen Gelder, Fördergelder, genau, ja,
wegnehmen. Und wie alle wissen, also Universitäten, die brauchen dringend diese Geld, die kriegen viele Unterstützung von der Regierung und das ist eine Menge Geld. Also die Universität Columbia hat dann gesagt, dass sie machen auch, was Trump will. Er hat gesagt, ein Verbot an Masken über Gesicht bei Protesten und auch er will, dass die ändern ein paar Sachen in die Mittelosten Abteilung von der Uni. Und das haben die sogar gesagt, okay, wir machen das, weil diese Geld war wichtiger als die Redefreiheit vielleicht. Aber das ist irgendwas, also wenn nicht in eine Universität. Das ist eine Principle Nummer eins, also diese Redefreiheit, diese Freiheit, neu zu denken, Sachen auszuprobieren. Und es ist wirklich heilig, besonders an den Universitäten.
Gut, also, Antisemitismus natürlich darf nirgendwo Platz haben,
aber Kritik an die israelische Regierung, genau, ist nicht Antisemitismus, muss man auch sagen. Also insofern, wir reden von verschiedenen Sachen und es gibt auch bestimmt, also manche Studenten, die cross the line, also aber auch das in den USA. Also, und deswegen waren diese andere drei, war das MIT und Harvard und Penn, also University of Pennsylvania haben auch, die Präsidenten waren bei den Anhörungen und haben sogar ihre Jobs verloren. Es war also ein slippery slope, es ist eine wirklich schwierige, die wollten die Meinungsfreiheit unterstützen, aber kamen dann in eine schwierige, es ist eine schwierige Thema.
Aber genau deswegen, glaube ich, ist der Versuch jetzt hier so ein Exempel zu statuieren an dieser türkischen Doktorandin, um zu zeigen, wer da so unterwegs ist und dass sie dann so einfach, ja, wie eine, als wäre sie eine Drogenbaronin und wird da so quasi abgeführt und das ist halt auf einer Überwachungskamera festgehalten worden, dieser Moment. Das ist etwas, was, wo du sagst, ja, chilling war für dich der Begriff, als du das gesehen hast, ne?
Columbia ist nicht die einzige Universität, die auch diese Bedrohung hat von der Regierung. 60 andere Universitäten sind auch unter Druck von der Trump-Regierung, also ihr das öffentliche Geld zu verlieren. Also insofern ist es wirklich zurück zu das Wort chilling, wenn man sieht, wie Trump schon jetzt in Grundschulen und so will, der Curriculum, will die Geschichte,
den Stundenplan,
Bücher, ja, neu schreiben, der Lehrplan. Also es ist ein easy target. Also Universitäten in den USA sind oft von der MAGA, der Make America Great Again, von Trumps Basis gesehen als anti, als woke und als so politisch korrekt. Und das ist eine easy target, also Universitäten. Insofern, also die Basis sind alle hinter diese Änderung und
aber interessant auch, dass die Universitäten sich nicht zusammentun und, und protestieren und sagen, hier, das ist ein Eingriff in die akademische Freiheit, in die Lehrmittel- und Methodenfreiheit. Und klar, solange es im Rahmen der Verfassung bleibt, und wie gesagt, der erste Verfassungszusatz, die Rede- und Meinungsfreiheit, ist sehr weit. Da muss man schon wirklich radikal und krass sein, um da rauszufallen.
Ja, 400 Millionen ist eine Menge Geld.
Ja, genau, aber glaube, trotzdem, dass jeder dann für sich in den Kopf runterhält und sagt, ja, ah, hoffentlich trifft es uns nicht, genau, Trumps Zorn, genau, oder seine Drohungen. Das sagt natürlich auch was. Und
also die Professoren an die Columbia-Universität haben protestiert. Also es gab eine Walkout, es gab Proteste von, also mindestens eine kleine Gruppe Leute. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist, man würde denken, dass wenn sie zusammenhalten, dann, also ich glaube, es ist jetzt die Kultur in den USA. Also Leute, so wie du sagtest, Kopf runter und hoffentlich bin ich nicht getroffen. Hoffentlich bin ich nächst dran. Und man sieht das jetzt in, also Trump droht auch nicht nur Universitäten, aber Kanzleien in den USA. Und man sieht auch, wie die, also ein paar von den Top-Kanzleien, also bieten dann plötzlich 40 Millionen in Pro Bono, in Unterstützung für die Trump-Regierung und ihre Projekte. Oder mehr, 100 Millionen. Also es ist wirklich eine Art Drohung, dass wir sehen, also nicht mindestens in der Öffentlichkeit, wie jetzt irgendwie normal geworden ist.
Also, na gut, es begann ja schon bei der Amtseinführung mit all den Tech-Konzernen, die quasi, um das zu umgehen, ne, sich mit Millionenbeträgen an der Amtseinführung beteiligt haben und so. Es ist alles dieser Versuch, quasi da das Fahrwasser ruhig zu halten, sich frei zu kaufen in gewisser Weise. Und so gesehen könnte man ja fast dann schon wieder sagen, ja, dann funktioniert die Methode Trump doch auch. Die springen alle.
Ja, okay. Aber zurück zu unserem Thema von letzter Woche, Widerstand, Ingo. Also manche, ja, also manche machen Kopf runter und versuchen einfach durchzukommen. Aber es gibt immer wieder, besonders vielleicht wegen dieser Geschichte jetzt mit Drohungen gegen Universität, gegen Kanzleien. Also es gibt eine große, ich glaube, Widerstand. Es wächst.
Und so langsam.
Langsam sieht man ein bisschen mehr. Auf die Straßen haben wir Proteste gesehen letztes Wochenende nach Tesla zum Beispiel, nach Elon Musk. Wir haben auch Rallies in die USA gesehen, in mehrere Großstädten, in zum Beispiel Tucson, Arizona, in Denver, Colorado. Ich habe Freunde, die waren in beide Orte und haben gesagt, also es gab tausende Leute, die sind gekommen, Bernie Sanders und AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, die Abgeordnete aus der Bronx, zu sehen. Also Bernie ist so die Old School, Old Guard, demokratischer Sozialist von der ganz linken Seite der Demokratischen Partei.
Technisch ist er sogar ein Independent, also er ist gar nicht Teil der Partei, aber er wählt halt für die Demokraten,
das stimmt
mit denen und ab.
AOC, wie man sie nennt, ist ein bisschen die neue Gesicht von, also Bernie ist 80 plus, also AOC ist die neue frische Gesicht von dieser Bewegung und die waren beide zusammen auf die Bühne in mehrere Städte in die USA, wo Freunde haben gesagt, es war wie ein Rockkonzert. Also es gab eine Menge, also tausend von Leuten sind gekommen. Und es zeigt, also die Energie war electric. Und es zeigt, es gibt eine Bewegung. Es gibt Leute, die sagen, wohin mit meiner Energie, wohin mit meinem Wut, was kann ich tun, was kann ich machen? Und die wollen auch neue Gesichter, die wollen eine neue, auch demokratische Partei, also die Demokraten versuchen, eine Strategie zu überlegen. Aber es zeigt, dass, und wenn man mehrere von diesen Rallyes sieht, dann vielleicht, wer weiß, ist das der Anfang von irgendwas Großes, besonders wenn diese, genau, die Drohungen von Universitäten und Kanzleien und andere wachsen immer noch.
Ja, die beiden, Alexandra Ocasio-Cortez und Bernie Sanders, sind auf so einer Art Tour auch gerade, weil du sagst, wie ein Rockkonzert. Das ist ein bisschen auch so wie so eine Tour durch die USA. Stop Oligarchy Tour, und das ist der linke Flügel der Demokraten, der sich da beginnt zu regen als komplettes Gegenkonzept zum Trumpismus sozusagen. Und ja, das spüren wir hier so ein bisschen, dass da jetzt so dieser Funke so langsam auch ein bisschen Feuer fängt im Land und da sich kanalisiert auch grundsätzlich. Denn das ist, haben wir ja vergangene Folge ja auch schon drüber gesprochen. Wir haben in den Tagesthemen vergangene Woche auch einen Beitrag dazu gehabt von Torben Burgers, unserem Korrespondenten, der das aufgegriffen hat, wie die Demokraten aber nach wie vor immer noch ein bisschen gespalten sind. Denn dieser starke Linksruck, den sehen eben nicht alle in den USA bei den Demokraten, sondern manche sind auch eher so, wir müssen in der Mitte bleiben, die Zentrumswähler eben ansprechen und wir haben ja nächstes Jahr schon wieder die nächste Kongresswahl und insofern die Midterm Elections, die können wir nicht alle auch verschrecken. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Demokraten gerade noch und das führt dazu, dass es eben keine geeinte Front ist, die sich da formiert gegenüber Trump und dem, was er da macht in den USA. Aber vielleicht hast du recht, ja, zum ersten Mal hat man so das Gefühl, da tut sich so ein bisschen was und wer weiß, wo das hinführt. Also das ist auch das, was unser Studio in Washington uns so ein bisschen spiegelt, dass es da eben erste Anfänge gibt in die Richtung. Aber nach wie vor ist auch die Personaldecke, ja, viele sind da jetzt auch neu, die sich neu aufstellen mussten und jetzt, ne, also Kamala Harris zum Beispiel, von der hören wir ja gar nichts mehr, die ist absolut weg vom Fenster. Jetzt ist es an einigen demokratischen Gouverneuren da vielleicht eben das so langsam aufzubauen. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund wird dann auch interessant, was Donald Trump jetzt auch mit Bezug auf möglicherweise eine dritte Amtszeit, auf die er befragt wurde am Wochenende, offen gelassen hat. Ich glaube, er persönlich, er kokettiert damit nur, weil er weiß, das regt dann wieder die Gegenseite auf und auch die Medien sind wieder an der Decke. Ich glaube, er wäre dann auch zu alt. Und man darf auch nicht vergessen, das ist zwar in der Verfassung so, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten haben darf, seit das in den 50er Jahren geändert wurde, nachdem Franklin Delano Roosevelt im Zweiten Weltkrieg und der Großen Depression vier Amtszeiten hatte, beziehungsweise die vierte dann, da ist er verstorben. Aber grundsätzlich war das jahrhundertelang oder jahrzehntelang vorher eben nur so ein Verständnis, dass man das so gemacht hat, weil George Washington das als erster gemacht hatte, nach zwei Amtszeiten Stopp zu sagen. Und wir in Deutschland, ich sage nur 16 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre Helmut Kohl. Also wir kennen das nicht, diese Begrenzung. Insofern ist das, darf man da jetzt, glaube ich, nicht gleich wieder die Empörungswelle reiten. Oh, der will sich jetzt eine dritte Amtszeit anmaßen, ja, und so.
Und der einzige Grund, warum er das sagen kann, ist auch, er weiß, dass jedes Mal, wenn er sowas sagt, es regt alle auf. Es sorgt für Schlagzeilen vielleicht, weil letzte Woche war Signalgate, also wollte er alle ablenken ein bisschen von dieser Nachricht und regen alle auf wegen irgendwas anderes. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was schlimmer ist, eine dritte Trump-Amtszeit, einer Präsident J.D. Vance oder der Gerücht jetzt, dass Donald Jr. hat Interesse im Weißen Haus. Also
es gibt genügend Gesprächsstoff also für zukünftige Folgen. Ja, J.D. Vance hat ja auch vielleicht ablenken wollen mit seinem Ausflug nach Grönland. Das war nicht besonders erfolgreich. Er hat da nur eine US-Basis besucht, weil keiner mit ihm sprechen wollte und er da auch.
Die Straßen waren voll mit Leuten, die wollten mit ihm sprechen. Alle mit Protestschilde und go home und wir würden nicht Teil von der USA. Also, und das wollte er. Die wollten ein bisschen vermeiden. Diese Visual von J.D. und die ganze Protester. Also, ja, 3 Stunden in Grönland und dann zurück.
Und es ist arschkalt, hat er gesagt. Auf Grönland sowieso. Ja, dennoch glaube ich, dass Grönland nach wie vor im Gesprächsthema bleiben wird und genauso natürlich auch für künftige Folgen, eben wie es weitergeht mit dem Krieg gegen die Ukraine. Da sagte Trump ja, er sei sehr, sehr verärgert. Oh Wunder, dass Wladimir Putin nicht so springt und nicht das macht, was er sich da gewünscht hat und nicht auf seinen Druck reagiert. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Sie sollen ja demnächst wieder mal telefonieren. Wenn das genauso erfolgreich und wirksam ist wie beim letzten Mal, dann wird das noch, glaube ich, ein langer Frühling und Sommer.
Ja, aber er wäre sehr, sehr berührt von diesem tollen Porträt, das Putin hat ihm geschenkt. Also
anders als das Porträt, das irgendwo in einem anderen
In Denver hängt in der Kapitol. Genau, er war nicht begeistert. Nee, er war gar nicht begeistert. Er sah ein bisschen wie, er hat einen Cheeseburger im Mund und ein bisschen puffy, ne? Aber das gefällt ihm nicht. Aber der von Putin war ein Fan. Also wer weiß, vielleicht geht dieser dann Anruf gut. Vielleicht.
Naja, man kann es sich ja nur wünschen. Also ne, wenn der Krieg gegen die Ukraine irgendwie zum Ende kommt, das darf man nicht vergessen bei allem, was man dazu sagen kann. Aber ich weiß nicht, ob es eben so einfach ist, wie er sich das vorstellt.
Ja, glaubst du? Ja.
Okay.
Wie gesagt, es gibt so eine Menge zu diskutieren und ja, aber ich glaube, wir haben keine Zeit mehr für heute. Wir würden diese Thema zusammen sammeln und stellen und diskutieren in 2 Wochen bei unserer nächsten Folge. Also bis dann, wie immer, wenn ihr Fragen haben oder Kommentar, gerne ein E-Mail schreiben. Der E-Mail-Adresse ist in der Shownotes. Wir hören immer gern von euch. Aber für heute, das war's.
Wir sagen Tschüss und Dankeschön. Und wenn ihr noch weitere Podcasts hören möchtet, dann haben wir folgenden Hörtipp für euch. Und zwar geht es dabei um das Virus, das vor ziemlich genau 5 Jahren alles verändert hat. Natürlich ist von Corona die Rede und der Podcast heißt Cut, das Virus, das uns trennt. Als erster Storytelling-Podcast zeigt er eben, wie die Pandemie unsere Gesellschaft auch gespaltet hat. Und dafür haben die Kollegen vom WDR ein Geschwisterpaar begleitet, das sich entfremdet hat durch die Pandemie und die politischen Maßnahmen dadurch. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich, sympathisiert mit der Querdenker-Szene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen, lässt sich natürlich sofort impfen. Ja, und die beiden, die streiten sich dann immer wieder über Corona und irgendwann haben sie sich gar nichts mehr zu sagen. Und in Cut wagen die beiden ein Experiment, denn sie treffen sich für diesen Podcast zu einer großen Aussprache. Spannende Begegnungen und natürlich gibt es auch noch ein paar Fragen, auf die eingegangen wird in dem Podcast. Welche Fehler wurden in der Politik gemacht, in den Medien auch, in der Wissenschaft? Wie prägt uns die Pandemie auch mit ihren Folgen bis heute noch? Cut, das Virus, das uns trennt, findet ihr jetzt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein. Wir packen euch den Link zum Podcast da auch in die Shownotes.
America is back. The golden age of America begins right now.
Noch nicht einmal 100 Tage im Amt und Trump stellt nicht nur das Weiße Haus auf den Kopf. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten aus den USA. Flood the Zone nennt man das auch, also eine Überschwemmung an Entscheidungen und das mit Kalkül. Und dabei ist es ja umso wichtiger, den Überblick zu behalten. Im Weltspiegel-Podcast Extra zu den USA ordnen wir in 4 Folgen die wichtigsten Umbrüche Trumps für euch ein. Ich bin Janina Werner und alle 2 Wochen spreche ich mit den Korrespondenten und Korrespondentinnen aus den USA darüber. Was passiert in Washington gerade und wie die Entscheidung der Regierung das Leben der Amerikaner auch beeinflusst, das hören wir uns an. Unser Extra zu den USA hört ihr im Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek und dort, wo ihr gerne eben Podcasts hört.